Ich möchte dich fragen, mit welcher Erwartung bist du heute Morgen hier nach Waiblingen gekommen? Was war der Beweggrund, weshalb du hier bist? Ich finde das Thema extrem ansprechend, extrem spannend. Gratulation an die, die es zusammengetragen haben. Und vor allem diesen ganz einfachen Satz, wenn dir der Auferstandene begegnet. Es ist deine Erwartung, mit der du heute Morgen gekommen bist. Ich möchte heute eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn haben. Ich sehe zwar viele liebe Geschwister, liebe Menschen, die, mit denen ich befreundet bin, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, ist auch schön. Die Gemeinschaft ist nicht unwesentlich. Aber ich glaube, das soll der Hauptgrund sein für uns. Und besonders, wenn dieses Thema da ist, Begegnung mit dem Auferstandenen. Ist es die Erwartung, die du hast heute, oder denkst du, das passiert eh nicht mehr? Das war damals bei den Jüngern möglich. Da haben sie den auferstandenen Herrn während diesen 40 Tagen immer mal wieder gesehen und das waren so geniale, so inspirierende Momente. Aber bei uns funktioniert das wohl nicht mehr. Ich habe mich gefreut am Gebet, da wurde das auch ausgesprochen. Und ich bin überzeugt, zwar nicht nur eine Floskel von unserem Bruder, als er gebetet hat, dass Jesus hier ist. Jesus hat das versprochen, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, da verspricht er, in ihrer Mitte zu sein. Und das ist nicht irgendein kleiner, schwacher Jesus, der in einer Krippe liegt, in Bethlehem, oder ein Jesus, der vor Pilatus erscheinen muss und von diesem weltlichen Herrscher zum Kreuzestod verurteilt wird und dann dieses Urteil vollstreckt wird. Wir dienen nicht diesem Jesus, über den Menschen verfügen können. Dieser Jesus ist der auferstandene Herr. Dieser Jesus ist dieser mächtige Sohn Gottes, von dem es heißt, und von ihm, er sagt von sich, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und diesem Jesus dürfen wir nachfolgen. Mit diesem Jesus dürfen wir immer wieder Begegnungen haben und ich erwarte von Jesus, dass er uns auch heute begegnet, dass er dir begegnet, dass es wenigstens für möglichst viele von uns heute annähernd so ein Tag werden darf, wie dieser Tag für Petrus in Johannes 21. In Johannes 21, das war ein Tag im Leben von Petrus, den hat er nie mehr vergessen. An den hat er sein ganzes Leben gedacht und wir werden den ganzen Tag die Botschaften aus diesem Johannes 21 hören, diese Begegnung von Jesus, dem Auferstandenen mit Petrus und den anderen Jüngern. Ja, was passiert, wenn der Auferstandene dir begegnet? Was passiert dann? Was passierte bei den Jüngern? Dann wird was geschehen? Ich habe hier eine Auflistung, die ist nicht vollständig, aber es sind Gedanken, die ich aus diesen Begegnungen rausnehme, die Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern in diesen 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Wenn dir der Auferstandene begegnet, dann wird aus Trauer Freude. Die Stelle ist in Johannes 16, da hat Jesus gesagt, ihr werdet traurig sein, die Welt wird sich freuen, aber ihr werdet mich wiedersehen und dann wird eine große Freude in euer Herz kommen und diese Freude kann niemand von euch nehmen. Freude an Jesus, dem Auferstandenen. Aus Angst wird Frieden. Vielleicht bist du ganz verängstigt da heute Morgen. Du hast Angst in deinem Herzen. Angst vor der Zukunft, Angst vor Herausforderungen, Angst vor irgendetwas. Und Jesus kommt in diese Angst hinein, der Auferstandene, und er will dir Frieden schenken. Das geschah bei den Jüngern am Auferstehungstag. Er kam in diese Runde hinein. Sie hatten Angst. Alles war verriegelt. Und da sagt Jesus, Friede sei mit euch. Gestern hörten wir, dass aus Zweifel Glaube wird. Wenn der Auferstandene Thomas und den anderen Jüngern begegnet, dann wird aus Zweifel Glaube. In meiner Botschaft geht es jetzt um diesen Aspekt. Aus Frust wird Hoffnung. Wenn der Auferstandene in die Situation hineintritt, in den Frust hineinkommt, dann wird aus Frust Hoffnung. Und ich greife nicht zu fest vor für Heiko. Heiko wird über diesen Aspekt sprechen. Aus Egoismus wird Liebe. Liebe zu Jesus. Und aus Selbstbestimmung heute Nachmittag wird Hingabe, wird Anbetung Das ist das, was der Auferstandene bewirkt, wenn er in ein Leben hineintritt. Und das ist die Erwartung, die ich habe heute an Jesus Christus in unserer Mitte, dass er dir in deiner Situation, so wie du heute gekommen bist, vielleicht trifft nichts von dem zu auf dich heute. Du bist total glücklich da und total entspannt und genießt die Gemeinschaft mit Jesus. Dann fühl dich einfach bestätigt und sei bestätigt darin. Aber wenn du irgendeine Situation oder mehrere auf dich zutreffen, dann bete zu Jesus. Sag, Jesus, ich will heute eine Begegnung mit dir. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinsprichst, dass du mir Freude schenkst, dass du mir neu Frieden gibst, dass du neu Glauben schenkst, mir Hoffnung, Liebe und auch Hingabe. Das ist die Erwartung, die wir an Jesus Christus haben wollen, heute an diesem Tag und immer wieder in unserem Leben. Ich nehme euch gerne mit jetzt in diese Begebenheit am See Tiberias, See Genezareth, die uns hier berichtet ist in Johannes 21, 1 bis 8. Ich lese den Text, wie er aufgeschrieben wurde vom Apostel Johannes. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihm: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und diese Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon das hörte, es ist der Herr, da gürtet er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Ich hoffe, ihr habt eure Fantasie etwas freien Lauf gelassen und euch diese Geschichte auch etwas vorgestellt, währenddem ich gelesen habe. Ich bin so ein bisschen ein Naturmensch. Ich liebe See, ich liebe Fischen, ich liebe diese Dinge, die die Jünger hier gemacht haben. Ich liebe auch den frischen Morgen. Und das war so ein Morgen im Leben von Petrus und seinen Kollegen, der tief, tief Eindruck gemacht hat auf ihr Leben und auf ihren Dienst. Das, was wir hier gelesen haben, ist die dritte Offenbarung des Auferstandenen im Jüngerkreis, nicht die dritte Offenbarung insgesamt. Er ist ja Maria von Magdala erschienen und dann auch den Emmaus-Jüngern. Aber es ist die dritte Offenbarung des Auferstandenen, wo er der Jüngerschar begegnet. Die erste war wohl am Auferstehungstag am Abend, die zweite dann eine Woche später, die Geschichte von gestern mit Thomas. Und hier jetzt die dritte Offenbarung Jesus Christus des Auferstandenen an einer Gruppe von Jesus-Jüngern, von diesen jüngsten Vertrauten von ihm. Wir lesen das in Kapitel 21, 14, dass es die dritte Offenbarung war. Diese Begegnung war am See Tiberias, das ist der See Genezareth. Und einige Kommentare sagen, ja, die Jünger, die sind dann irgendwie halt frustriert, sind sie zurückgegangen nach Galiläa. Es war nicht der Grund, dass sie frustriert waren oder aus Angst vor den Juden weggingen, sondern es war Auftrag von Jesus. Es war Verschiebung von Jesus angeordnet. Jesus hat es ihnen gesagt: Geht nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen. Und in diesen 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt sind die Jünger von Jerusalem nach Galiläa gezogen und dann auch wieder zurück, weil bei der Himmelfahrt waren sie auf dem Ölberg bei Jerusalem. Also waren einige Kilometer zu bewältigen, ein Weg je nach Strecke, die man nimmt, irgendwie zwischen 150 bis 200 Kilometer, war das, wie sie da hochgingen in den Norden und da eine Begegnung oder zwei Begegnungen mit Jesus hatten. Die eine am See und die andere ist uns berichtet, Matthäus 28, auf dem Berg in Galiläa, wo sie diesen großen Auftrag zur Weltmission bekommen haben mit dieser wunderschönen Verheißung von Jesus: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es war nicht ihre Idee, nach Galiläa zu kommen. Jesus hat sie dorthin berufen, dorthin beordert, um mit ihnen eine Begegnung zu haben. Der Bericht, den wir gelesen haben, nimmt uns mit hinein in diese Geschichte. Da ist Petrus, wie wir ihn kennen, obwohl er Jesus verleugnet hat, und ist er immer noch bei den Jüngern. Das ist auch etwas, was wir gestern hörten: auch wenn etwas nicht gut geht oder wenn Zweifel da sind, bleib in der Gemeinschaft. Schließ dich nicht aus, sondern bleib in der Gemeinschaft der Jünger. Petrus hat das so gelebt, er blieb in der Gemeinschaft der Jünger. Und Petrus, er ist immer noch der, der die Initiative hat und sagt: Hey, kommt, wir gehen doch mal fischen. Einige Ausleger sagen, das war falsch von Petrus, diese Initiative. Ich würde das nicht als falsch deklarieren. Es war einfach naheliegend: Gehen wir doch mal fischen. Jesus hat gesagt, wir sollen hierher kommen, er ist noch nicht da, also gehen wir mal fischen. Und nur nebenbei: Wenn sie nicht gefischt hätten, hätten sie das Wunder am Morgen auch nicht erlebt. Dann wären sie nämlich am falschen Ort gewesen. Aber sie waren am richtigen Ort, um ein Wunder von Jesus zu erleben. Sechs andere Jünger, die gehen mit ihm. Sieben zusammen gehen sie da auf die Boote, auf das Boot. Sie fischen die ganze Nacht. Es ist eine erfolglose Nacht. Und zu allem Frust, den sie sonst schon haben in ihren Herzen, dass das mit dem Jesus nicht in dieses gewünschte Reich hineingeführt hat, nach ihrer Vorstellung die Römer zu vertreiben, das Land unter Kontrolle des jüdischen Volkes zu bringen und wieder frei zu sein, eine freie Nation zu sein unter dem König Messias. All das wurde nicht erfüllt in diesem Moment nach ihren Vorstellungen. Und jetzt noch eine Nacht lang fischen, das muss doch frustrierend sein. Ich habe auch mal einen ganzen Tag in einem Fluss in der Schweiz gefischt, ich habe auch nichts gefangen. Und am Abend kam ich nach Hause mit leeren Taschen, nicht mal die Würmer hatte ich noch, die waren alle gefressen und irgendwie weg. Und ich kam zu meiner Frau, die Frau war noch mehr enttäuscht als ich, weil ich nichts gebracht habe. Es gibt manchmal Frust, so Erlebnisse, die erzeugen Frust. Auch bei den Jüngern war das sicher nicht anders. Sie kämpfen sich mühsam dem Ufer entgegen mit ihrem Boot nach einer erfolglosen Nacht. Und da steht der Fremde am Ufer. Für sie ist es ein Fremder. Wir wissen es aus der Geschichte, es ist Jesus. Aber ich denke, es ist auch unser Leben, immer mal wieder in unserem Leben, wenn wir so in eine Situation reinkommen, die schwierig, die herausfordernd ist, dass wir nicht mehr klar sehen und manchmal auch Jesus nicht mehr erkennen in der Situation drin. Ein anderes Beispiel ist auch beim Sturm, als der Sturm tobte auf dem See Genezareth, die Jünger in Lebensnot, in Lebensangst waren, da kommt auch Jesus, dieser Fremde, und sie erschrecken und meinen, es sei ein Gespenst, sie erkennen ihn zuerst nicht, auch hier erkennen sie ihn nicht sofort, obwohl er sie anspricht und sagt: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann die Anweisung gibt: Hey, werft doch mal die Netze zur Rechten des Bootes hinaus. Macht einen Zug rechts vom Boot. Wir sehen in dieser Aussage, Jesus wusste genau, wo die Fische sind. Er hatte kein Echolot, aber er wusste, wo die Fische sind. Als der allmächtige Sohn Gottes hatte er auch die Kontrolle über die Tiere, über diese Fische. Er wusste genau, wo sie sind. Und er gab den Jüngern Anweisungen, wo sie das Netz hinwerfen sollen. Und aus dieser Anweisung, aus diesem Gehorsam heraus, gab es einen Riesenfischzug, eine Menge von Fische. Ich habe in einem Kommentar gelesen, über 700 Kilo Fisch sei das gewesen. Ein Riesennetz voll Fische haben sie da rausgezogen. Und eben nicht mehr rausziehen können, weil es so schwer war. Dieses Wunder hat Jesus, der Auferstandene, vollbracht. In diesem Moment bei den Jüngern. Diese Geschichte hat ja auch Parallelen zu Lukas 5. Ich Ich kann aus Zeitgründen nicht zu fest auf diese Geschichte eingehen. Das war ganz am Anfang von der Nachfolgegeschichte von Petrus und den Söhnen des Zebedäus. Auch da war eine erfolglose Nacht vorausgegangen. Jesus kam ins Boot von Petrus, hat gepredigt und dann mitten am Tag sagte Petrus, geh mal raus. Fahrt mal raus und werft die Netze aus. Und auch da haben sie eine Riesenmenge Fische gefangen. Und die Reaktion war ganz ähnlich wie hier. Petrus kam voll Erstaunen, aber auch voller Ehrfurcht zurück und kam da auf Jesus zu und hat gesagt, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus hat gesagt, nein, du sollst nicht weggehen, sondern ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und hier ungefähr 3 Jahre später haben wir eine ähnliche Situation, erfolglose Nacht. Jesus gibt Anweisung zum Fischfang, sie gehorchen und sie erleben ein Wunder. Und dann passiert es etwas anderes, aber auch in dieser Situation gibt es eine Erkenntnis, die gewaltig ist in dieser Geschichte. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger beschäftigt waren mit diesen Netzen, mit diesen Fischen, wie sie gezogen haben, kommandiert haben, hey, zieh da, mach das und Achtung, die Netze und wie machen wir es, zu viele Fische. Will einer reinspringen und die Fische reinwerfen? Und wie geht das? Wie machen wir das mit diesen Viechern da? Die waren voll drin, voll konzentriert auf diese Fische. Und dann plötzlich, stell mir so vor, stupst der Johannes den Petrus an und sagt, Petrus, der da am Ufer ist der Herr. Es ist der Herr. Plötzlich hat er erkannt, Johannes hat erkannt, dieser Fremde am Ufer, das ist niemand anderes als der auferstandene Herr. Und er kommt jetzt mitten in unsere Situation, mitten in unseren Frust hinein. Da kommt Jesus hinein und er bringt Hoffnung. Als ich in der Vorbereitung diese Gedanken so bewegt habe und dieses Sätzchen hier in die Pepe geschrieben habe, er ist der Herr, da musste ich weinen vor Rührung, weinen vor Freude. Was für eine Begegnung, was für eine Erkenntnis. Und es gingen so Situationen von meinem Leben an meinen Gedanken vorbei, wo ich Jesus auch nicht erkannt habe, drin gedacht habe, das sind diese schwierigen Gemeindeglieder, das sind diese doofen Nachbarn, das sind diese bockigen Kinder oder einfach so Dinge, die einem manchmal so mittendrin ist, wo man den Herrn nicht sieht in dieser Situation. Petrus, er bekommt hier von Johannes, mit Hilfe von Johannes die Erkenntnis geschenkt, hey, dieser Mann am Ufer ist der Herr. Die Reaktion von Petrus hat Gemeinsamkeiten mit Lukas 5, aber hat auch andere Details dabei. Er zieht das Obergewand an, er wirft sich ins Wasser, er schwimmt oder wartet diese 100 Meter circa, die es waren bis zum Ufer, wartet er oder schwimmt er auf Jesus zu. Es zieht ihn mit Macht zu Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass im Herzen der gleiche Ton war, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe versagt. Aber du hast mich vor 3 Jahren angenommen und jetzt nach dieser Verleugnungsgeschichte, ich komme einfach wieder zu dir mit meinem Versagen, mit meinem Frust. Die Liebe zieht ihn zu Jesus, er liebt Jesus von ganzem Herzen. Und es zieht ihn mit Macht zu Jesus. Wo zieht es uns hin, wenn wir Frust haben? Kann man ganz verschieden reagieren. Man kann ganz viel Schokolade essen, wenn man Frust hat. Das ist eine Methode, vielleicht nicht die beste. Man kann sofort zum Telefon greifen und mit anderen Menschen sprechen, kann hilfreich sein, Vertrauenspersonen zu haben, wo man austauschen kann. Das möchte ich nicht kleinreden. Es gibt so viele Varianten, wie man mit Frust umgehen kann. Petrus geht mit seinem Frust zum auferstandenen Herrn. Und da bekommt er Hoffnung. Hoffnung von Jesus Christus in dieser Lebenssituation. Aus Frust wird Hoffnung. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Aus diesem ersten Teil von dieser Geschichte aus Johannes 21. Ich habe eingangs gefragt, was wir erwarten von dieser Konferenz. Ich habe auch einige Punkte aufgeführt, wie wir vielleicht gekommen sind. Ich habe hier nochmal eine Auflistung, was vielleicht in unseren Herzen ist oder bestimmt in einigen von unseren Herzen ist. Vielleicht ist in deinem Herzen Schuld, die du schon lange mit dir rumschleppst. Als Kind habe ich einmal die Mutter angelogen. Ich weiß es noch sehr genau. Und da habe ich ungefähr ein Jahr lang habe ich das mit mir rumgeschleppt. Diese Schuld war da, dieses schlechte Gewissen war da. Ich habe meine Mutter angelogen. Es war kein schönes Jahr. Wenn das wieder hochkam, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du Schuld hast in deinem Leben, dann komm zum auferstandenen Herrn. Oder vielleicht bist du ein junger Mensch, wie ich auch war, dass du kämpfst mit irgendeiner Sucht, mit irgendeiner Sünde. Und du hast Jesus versprochen, Jesus, ich mache das nie mehr. Ich weiß, ich bin mal zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, Papa, ich habe Jesus versprochen, dass ich das nie mehr mache. Mein Papa hat nur müde gelächelt und gesagt, ja, ja, da kannst du noch lang versprechen. Du brauchst den auferstandenen Herr, seine Kraft in deinem Leben, damit du Sünde und Süchte besiegen kannst. Ohne ihn geht es nicht. Vielleicht sind es bei dir Zweifel und Ängste, Frust, Enttäuschung, Krankheit und Schmerzen, Leid, Trauer. Wohin kommen wir mit all dieser Last von unserem Leben? Ihr kennt mich aus der Zeltevangelisation und da kommt am Schluss immer die Einladung, soll heute nicht anders sein. Ich lade euch ein, komm zum auferstandenen Herrn. Matthäus 11, 28, kommet her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr euch abmüht und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, ich werde euch Ruhe geben, ich werde Frieden geben in eure Seelen. Das ist ein Angebot von Jesus für Menschen, die noch nicht mit Jesus leben und auch für alle, die wir Kinder Gottes sind, die wir schon viele oder wenige Jahre mit Jesus leben, in seiner Nachfolge sind. Aber Ballast mit uns schleppen. Jesus ladet dich, er ladet uns ein. Komm her zu mir und ich werde dir die Last abnehmen. Heute kann aus deinem Frust Hoffnung werden. An dieser Stelle möchte ich noch zwei, drei Gedanken an Heiko und an Daniel mit ihren Frauen richten und an andere, die im pastoralen Dienst sind. Da gibt's wohl keinen Frust, wenn man für Jesus arbeitet, Vollzeit, oder? Also ich kenne einen, für den ich heute Morgen besonders predige, und der steht da vorne. Ich bin frustriert. Wegen Teilen in meinem Dienst. In diesem Jahr musste ich erleben, in zwei Betreuungsgemeinden, wo ich näher dran bin, haben sich mehrere Personen abgemeldet. Also die eine Familie noch geladen am Silvester. Wir hatten eine super Silvesterfeier und zum Schluss, so abends um 10, halb 11 Uhr, kommt die Familie auf mich zu, vier Kinder, gesagt, es war das letzte Mal, wir kommen nicht mehr. Es ist sehr motivierend, Silvesternacht so etwas zu hören. Und dann im neuen Jahr geht es weiter in der nächsten Gemeinde, wo einfach Leute so mit fadenscheinigen Argumenten die Gemeinde verlassen und sie fragt, haben wir etwas falsch gemacht, haben wir euch verletzt oder... Nein, nein, schon gut, aber passt irgendwie nicht mehr, wir gehen jetzt einfach, oder? Oder dann gibt's Situationen, wo man beobachtet, wie junge Menschen oder auch Ältere schlechte Entscheidungen treffen. Entscheidungen, wo man merkt, das zieht voll von der Gemeinde, zieht voll von Jesus weg. Partnerwahl, unweise Entscheidungen, Bindungen mit Menschen, die Jesus nicht lieben, eingehen, das frustriert. Oder beobachtet man Lauheit und denkt, hey, wenn die Leute doch Feuer hätten, wenn sie doch für Jesus brennen würden und wirklich alles auf diese Karte Jesus setzen würden und ganz mit Jesus leben würden. Es gibt immer Grund zur Freude als Pastor, es gibt aber auch Grund zum Frust. Mal dieses, mal jenes mehr und... Ich möchte uns allen, vor allem aber meinen Kollegen, die auch im vollzeitlichen Dienst sind, dieses Wort mitgeben, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat, als sie zurückkamen nach der Aussendung. Als diese 70, 72 zurückkamen, kamen sie fasziniert zu Jesus. Die waren nicht frustriert, die waren hochmotiviert und gesagt, Jesus, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen haben wir Kranke geheilt. Wir haben ein Evangelium weitergegeben. Menschen glauben jetzt an dich, Jesus. Und die waren voller Feuer, voller Freude, voller Motivation. Und dann sagt Jesus, darüber freut euch nicht. dass euch die Dämonen untertan sind, dass ihr Macht habt, Kranke zu heilen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und ich glaube, das kann man auch umdrehen auf Situationen, wo eben nicht diese Freude oder diese Motivation da ist, sondern eher Frust und Niedergeschlagenheit oder viele Fragen da sind, da dann auch an diesem Wort festzuhalten, lasst euch von dem nicht runterdrücken, vom Misserfolg, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Quelle der Hoffnung für uns alle und auch für die, die wir im vollzeitlichen Dienst stehen schon oder darin eintreten, dass wir immer wieder diesen Blick haben, aber wir alle auch diesen Blick, mein Name steht im Lebensbuch, ob ich Misserfolg oder Erfolg habe, da ist immer Grund zur Freude. Und diese Erkenntnis durfte Petrus auch bekommen. Mit Jesus gibt es immer Grund zur Hoffnung, der Auferstandene ist da und er hilft und gibt Kraft, um weiterzugehen.